Hallo, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Ich bin Sophie Fichtner und bespreche hier zwei Geschichten aus der aktuellen Ausgabe mit den AutorInnen. Diesmal geht es um das gemeinsame europäische Asylsystem, das verschärft wurde. Was müssen Asylsuchende jetzt fürchten? Im zweiten Teil sprechen wir über Offline-Dating, das beliebter wird. Statt erfolglos zu swipen, treffen sich Singles direkt zum Knutschen. Am Freitag ist die neue Asylreform der Europäischen Union in Kraft getreten. Damit wurde das Asylsystem verschärft. Was das für schutzsuchende Menschen bedeutet, weiß Frederik Eickmanns. Er ist Redakteur für Innere Sicherheit und Migration und ist jetzt bei mir im Studio. Hi, willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Zuerst einmal, es fliegt die ganze Zeit dieses Wort GEAS durch die Luft. Was bedeutet das?
Das steht einfach für gemeinsames europäisches Asylsystem und ist eine etwas unhandliche Formulierung. Aber gemeint ist einfach, dass die Grundlage dessen, wie die europäischen Staaten mit Geflüchteten, mit Asylsuchenden umgehen.
Was sind denn dann die größten Veränderungen, die es jetzt am europäischen Asylsystem geben wird?
Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil diese Reform extrem kleinteilig ist. Aber wenn ich versuchen soll, sie zusammenzufassen, dann würde ich sagen, dass es auf der einen Seite werden massive Verschärfungen im Umgang mit Geflüchteten vorgeschrieben für die Staaten. Und auf der anderen Seite werden den Staaten ziemlich viele Möglichkeiten eröffnet, den Umgang mit Geflüchteten noch weiter darüber hinaus zu verschärfen, wenn sie das möchten. Und dabei wird aber das zentrale Problem des europäischen Asylsystems bisher, nämlich dass Geflüchtete nicht fair auf die Staaten der EU verteilt werden, das wird unangetastet gelassen. Also dieses Problem wird weiterhin bestehen. Und ihr hört vielleicht schon, oder du hörst es schon, ich bin kein großer Fan der Reform.
Die Länder haben mehr Freiraum, sagst du. Was hat denn zum Beispiel Deutschland vor?
Ja, in Deutschland bedeutet die Reform, dass Sekundärmigrationszentren eingeführt werden. Die heißen bisher Dublin-Zentren, ist in beiden Fällen ein sehr schwer zu greifender Begriff. Was gemeint ist, ist im Endeffekt ein System für die Geflüchteten, die zwar in Deutschland angekommen sind, aber für die eigentlich andere EU-Staaten zuständig sind. Da sind wir schon so ein bisschen bei der Verteilungsfrage. Diese GEAS-Reform lässt nämlich unangetastet das Prinzip, dass sich die Staaten um Geflüchtete kümmern müssen, in denen diese Geflüchteten zuerst angekommen sind. Und das ist eben fast nie Deutschland, weil Deutschland, im Herzen von Europas liegt, sondern das sind meistens Staaten wie Griechenland und Spanien oder Italien. Und es kommen aber trotzdem sehr viele von diesen Leuten dann aus den Staaten am Rand der EU nach Deutschland. Und die sollen jetzt eben in Sekundärmigrationszentren, die de facto Haftzentren sein werden, da sollen sie festgehalten werden und von da dann möglichst systematisch zurückgeführt werden in diese Staaten, die eigentlich zuständig sind.
Das heißt, die befinden sich dann, wo kann ich mir das vorstellen? Wie werden sie gefasst? Wie landen sie dort?
Es gibt schon zwei von diesen Einrichtungen. Eine in Brandenburg, in Eisenhüttenstadt und eins in Hamburg. Und es sollen jetzt noch weitere entstehen. Und die Idee ist eben, dass da dann Leute untergebracht werden, bei denen festgestellt wurde, dass ein anderer Staat für sie zuständig ist. Das sind einfach Containerbaracken. Die sehen aus wie normale Geflüchtetenunterkünfte auch. Das Ding ist aber, dass die Geflüchteten da bestimmten Regeln unterliegen. Also sie dürfen zum Beispiel grundsätzlich diese Einrichtung nachts nicht verlassen. Und wenn festgestellt wurde, dass tatsächlich ein anderer Staat zuständig ist, und das nicht nur im Raum steht, dann können sie auch 24 Stunden am Tag daran festgehalten werden. Dann ist die Tür nicht verschlossen, deswegen gilt es rein rechtlich nicht als Haft. Aber sie dürfen die Einrichtung nicht verlassen und praktisch sind die Leute damit gefangen.
Wie sieht es denn jetzt in anderen Ländern aus? Was haben andere Länder so vor? Griechenland, da kommen sehr viele Menschen an. Was wird da passieren?
Ja, vielleicht können wir das ein bisschen greifbarer machen, indem wir uns zwei Geflüchtete vorstellen, zwei konkrete
sehr gerne
Leute, an denen wir das so ein bisschen durchexerzieren können, was GEAS da vorschreibt. Und zwar könnten wir einmal nehmen Muhammad aus dem Irak und einmal Marwa aus Afghanistan. Zwei Länder, in denen die Sicherheitslage nicht so toll ist. In Afghanistan ist sie noch, oder die politische Lage noch deutlich schlechter. Und diese beiden beschließen also jetzt zu fliehen. Sie fliehen in die Türkei zuerst und kommen dann mit einem Boot über das Mittelmeer nach Griechenland und landen auf einer griechischen Insel, werden aufgefasst von der griechischen Polizei und jetzt passieren verschiedene Sachen. Zuerst kommt ein Screening. Ein Screening wird durchgeführt. Das bedeutet im Endeffekt, ihre Identität wird festgestellt. Es wird geguckt, ob sie ein Sicherheitsrisiko sind. Es wird geguckt, ob sie besonders vulnerabel sind. Und es wird eine Entscheidung getroffen, die darauf basiert, wo sie herkommen. So, nach diesem Screening entscheidet sich eben jetzt, wie weiter mit ihnen verfahren wird. Und dafür ist entscheidend, wo sie herkommen und vor allem, wie die Schutzquote der Länder ist, aus denen sie kommen.
Schutzquote, was ist das? Das musst du mir erklären.
Die Schutzquote ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Wenn aus einem Land 30% der Leute Asyl bekommen oder irgendeine Form von Flüchtlingsschutz bekommen, dann ist die Schutzquote 30%. So, und die wird jetzt herangezogen, um eben über das weitere Verfahren für Marwa und Muhammad zu entscheiden. Muhammad kommt aus dem Irak und da ist die Schutzquote unter 20% in letzter Zeit.
Deswegen also ziemlich niedrig.
Sehr niedrig, das stimmt. Und Gias schreibt jetzt vor, dass alle Leute aus Ländern, wo die Schutzquote unter 20% ist, in sogenannte Grenzverfahren genommen werden. Bei allen Menschen aus Ländern, wo das nicht so ist, das wird jetzt zum Beispiel Marwa aus Afghanistan betreffen. Aus Afghanistan ist die Schutzquote deutlich über 20%. Die sind ausgenommen von diesen Grenzverfahren. Die dürfen aufs Festland einreisen und bekommen ein normales Asylverfahren wie bisher, dürfen sich frei bewegen. Muhammad aus dem Irak aber, wie gesagt, Schutzquote unter 20%, muss ins Grenzverfahren, wird in ein Lager gesteckt, das er nicht verlassen darf. Also wir haben auch da wieder praktisch Haftbedingungen, auch wenn das rein juristisch keine Haft ist.
Grenzverfahren, weil das wirklich an der griechischen Grenze ist.
Genau, das findet direkt an der griechischen Grenze statt und rein juristisch sind die Personen, die in diesem Grenzverfahren sind, nicht eingereist. Sie gelten als nicht eingereist, das ist die sogenannte Fiktion der Nicht-Einreise. Deswegen stehen ihnen weniger Rechte zu, einfach weil sie sich rein juristisch noch nicht auf EU-Boden befinden.
Ah, okay.
Obwohl dieses Lager natürlich auf EU-Boden ist, also es ist auf einer griechischen Insel. Dieses Grenzverfahren ist eben ein besonders schnelles Asylverfahren mit sehr kurzen Fristen, was Einsprüche gegen zum Beispiel negative Entscheide angeht. Und es ist eben ein Verfahren unter Haftbedingungen. Das heißt, diese Lager sind abgeschirmt. Es ist nicht klar, wie gut Anwälte und Menschenrechtsaktivistinnen da Einsicht haben, wie gut sie den Geflüchteten beistehen können. Und es ist zumindest zu befürchten, dass diese Lager, die dann ja wahrscheinlich abgelegen auf Inseln liegen, zu Elendslagern werden. Und das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Das hatten wir schon mal, wenn man sich an das Lager Moria erinnert, was 2020 abgebrannt ist, wo tausende Leute im Elend gelebt haben und das auch einkalkuliert war, eben um eine Abschreckungswirkung zu erzielen. Ja.
Wie geht es dann weiter für die beiden?
Da kommen wir jetzt vielleicht zu dem drastischsten Punkt, den Gias eröffnet. Also der ist nicht vorgeschrieben, hatte ich am Anfang gesagt. Bisher haben wir gesprochen über Sachen, die wirklich vorgeschrieben sind. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den Gias theoretisch möglich macht. Und das sind Drittstaatenregelungen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Marwa und Muhammad beide über die Türkei gekommen sind, sich also kurz auch in der Türkei aufgehalten haben. Und Gias ermöglicht jetzt also Griechenland, zumindest theoretisch, zu sagen, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat. Da gibt es auch eine EU-Liste dafür, welche Staaten das sein können. Und die Türkei ist eben ein solcher sicherer Drittstaat und deswegen kann Griechenland sagen, wir prüfen den Asylantrag von den beiden eben überhaupt nicht inhaltlich, sondern wir sagen, ihr wart doch in der Türkei, ihr könnt doch da Schutz finden, das ist ein sicherer Staat, geht dorthin zurück. Genau. Das ist jetzt erstmal eine theoretische Möglichkeit, weil dafür braucht man das Einverständnis der Türkei. Die Türkei wird höchstwahrscheinlich nicht einfach so sagen, wir nehmen alle Leute zurück, sondern es gab ja schon solche Deals in der Vergangenheit, gerade auch mit der Türkei. Da wird Geld fließen im Gegenzug zum Beispiel.
Und dann nehmen sie eine gewisse Anzahl Menschen zurück.
Genau, so könnte das laufen. Und das klingt jetzt auf dem Papier vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man wirklich annimmt, dass die Türkei sicher ist. Das kann man aber hinterfragen, zum Beispiel für Kurden oder politische Oppositionelle ist die Türkei vielleicht doch gar nicht so sicher, wie die EU das jetzt suggeriert. Es gibt aber noch mehr Gefahren, weil wir einfach gar nicht so gut kontrollieren können, was dann mit den Leuten in so einem Drittstaat passiert, weil er ja diese Personen eben nicht mehr auf unserem Territorium, auf EU-Territorium sind. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Türkei die Leute dann einfach in Gefängnisse einsperrt. Oder es könnte sein, dass die Türkei beschließt, diese Leute abzuschieben in das Land, aus dem sie stammen und dann sich auf einmal Mara wieder in Afghanistan befindet, wo sie ja in Lebensgefahr ist, sonst wäre sie nicht geflohen.
Jetzt gibt es auch noch eine ganz absurde andere Regelung, dass man sogar in ein Land abschieben darf, wo die Person gar nicht war. Kannst du mir das nochmal erläutern?
Genau. Im Verlauf der Verhandlungen über diese GEAS-Reform, und die haben sich wirklich über viele, viele Jahre gezogen, gab es zwischendurch mal eine Regelung, wonach es ein Verbindungselement geben muss für solche Drittstaatsaktionen, wo Leute also in diese sicheren Drittstaaten gebracht werden. Im Fall der Türkei gibt es so ein Verbindungselement. Marwa und Mohammed waren ja beide mal da. Sie sind zumindest kurz durchgereist. Dieses Verbindungselement, also diese Bedingung, dass es das geben muss, das wurde dann aber vor ein paar Jahren doch noch gestrichen. Und das ist deswegen nicht mehr nötig. Und theoretisch wäre es deswegen auch möglich, für Griechenland einen Deal abzuschließen, zum Beispiel mit einem Land wie Ruanda. Das hat das in der Vergangenheit zum Beispiel schon mal getan mit Großbritannien, das mal was Ähnliches versucht hat. Also einen Deal abzuschließen mit Ruanda, dass Ruanda Geflüchtete aufnimmt, die davor in Griechenland angekommen sind. Konkret würde das bedeuten, Marwa und Mohammed setzen mit dem Boot aus der Türkei über, durchlaufen das Screening und werden dann aber in ein Flugzeug gesetzt, das sie nach zum Beispiel Ruanda fliegt, obwohl sie da noch nie waren.
Das ist so absurd.
Genau, und da sind die Gefahren dann natürlich nochmal viel größer, weil Ruanda einfach schlicht und ergreifend viel weiter weg ist. Die Menschenrechtslage in der Türkei ist auch nicht super, aber Ruanda ist nochmal eine andere Nummer, was die politische Lage angeht. Genau, dass man also Leute, die Schutz suchen in der EU, die deswegen hierher kommen.
Die ein Recht haben auf Asyl.
Die ein Recht haben auf Asyl, genau, wie du sagst. Dass man die nimmt und in ein anderes Land packt, wo man sehr wenig Einfluss und sehr wenig Einsicht auch hat, wie mit ihnen weiter verfahren wird.
Krass. Hier in Deutschland geht es jetzt auch gerade viel um Grenzkontrollen. Das ist das, was wir gerade schon so aktuell mitbekommen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Werden die jetzt eingestellt, wo es die Reform gibt?
Genau, eigentlich haben die Grenzkontrollen gar nicht so viel mit GEAS zu tun. Die wurden ja vor Jahren eingeführt an allen deutschen Binnengrenzen, also den Grenzen zu den anderen EU-Staaten um uns rum. Und vor einem Jahr kam dann noch die Zurückweisung von Asylsuchenden dazu, also dass Menschen, die hier um Asyl bitten, zurückgestoßen werden sozusagen in die anderen Länder. So, und das ist sehr, sehr umstritten und höchstwahrscheinlich auch EU-rechtswidrig. Und weil die aktuelle Bundesregierung weiß, dass das eine heikle Sache ist und auch unsere Nachbarstaaten sehr vor den Kopf stößt, war eben immer die Ansage, wir machen das nur so lange, bis GEAS in Kraft tritt. Weil dann haben wir ja ein europäisches System, was das hinfällig macht, was dafür sorgt, dass das europäische Flüchtlingssystem wieder funktioniert. So, und das war eben immer die Ansage, auch von der CDU, auch von Bundesinnenminister Dobrindt. Und das hat die CDU jetzt aber vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten schon kassiert. Die SPD versucht jetzt gerade trotzdem Druck zu machen, dass die Grenzkontrollen beendet werden. Die Union gibt aber nicht nach. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt noch in den nächsten Tagen tun. Das hat viel damit zu tun, dass sie der AfD gerade nicht das Argument in die Hand geben wollen, dass die CDU und CSU schwach in der Migrationspolitik wären. Die haben total Angst vor dem, was im Herbst bei den Landtagswahlen, vor allem in Sachsen-Anhalt, passiert, wo die AfD ja eine absolute Mehrheit erringen könnte, wenn es richtig schlecht läuft. Und deswegen will sich die Union diese Blöße wohl nicht geben gerade. Das ist zumindest die Vermutung. Ja, genau. Und so werden die Grenzkontrollen wahrscheinlich fortbestehen, obwohl sie höchstwahrscheinlich rechtswidrig sind, wie gesagt.
Und das riskiert die CDU damit ja auch, dass sie dann verklagt werden auf europäischer Ebene.
Genau. Die Deutschland oder die Bundesregierung riskiert damit tatsächlich ziemlich viel. Das untergräbt auf jeden Fall auch die Idee von einem Europa der offenen Grenzen. Und das, wie gesagt, es stößt unsere Nachbarn massiv vor den Kopf. Es bedroht die europäische Idee, das kann man so sagen, ja.
Ob es das wert ist, weiß man nicht.
Ich würde sagen, nein.
Danke, dass du das alles für uns eingeordnet hast. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein Bürokratie-Dickicht, aber ich blicke jetzt ein bisschen besser durch. Wir machen an dieser Stelle einen harten Cut und ich übergebe dir noch einen Umschlag.
Das Ding der Woche.
Das ist das Ding der Woche, ausgesucht vom Gesellschaftsteam der Wochentaz. Du darfst hineingucken.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe ein braunen Umschlag vor mir. Hm. Ist ein Foto, ein schwarz-weiß Foto von einem, ist es ein Raumanzug? Ist es ein,
heiß,
ein Sportanzug?
Ja.
Kein Raumanzug?
Doch.
Doch, es ist ein Raumanzug.
Nah,
okay, ich würde sagen, es ist ein Raumanzug. Man sieht ihn hier auf so einem, auf so einer Plastikpuppe, wie sie in so Schaufenstern von Modeshops immer zu sehen sind. Ja, ich glaube aber näher als Raumanzug komme ich nicht. Nee.
Das verstehe ich sehr gut. Das ist tatsächlich Astronautenunterwäsche.
Aha.
Die wurde gerade vorgestellt und zwar wird die hergestellt von Prada in Zusammenarbeit mit Axiom Space, die eben diese, das ist quasi der Unteranzug, den die AstronautInnen unter dem Raumanzug tragen. Und zwar habe ich jetzt gelernt, dass einem da sehr, den sehr heiß wird oder der Körper ja Abwärme produziert während des Mondspaziergangs, die dann aber in diesem Anzug feststeckt und dieser Unterwäscheanzug, der soll dann kühlen und ja, Prada beteiligt sich da an der Herstellung dieser Anzüge.
Gibt es auch eine Variante von H&M?
Ich glaube nicht. Es muss wahnsinnig teuer sein, die herzustellen. Man sieht ja, da sind total viele so kleine Schläuche und integriert. Das ist eine hochmoderne 3D-Drucktechnik, mit der wohl hergestellt wird. Muss man sich leisten können.
Ja, aber schick ist es schon.
Ja, es sieht auf jeden Fall sehr spacig aus. Du hast es gut erkannt. Danke, dass du da warst. Bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Hinge, Tinder, Bumble, Field, die Liste der Online-Dating-Plattformen ist lang. Aber viele sind genervt vom ewigen Swipen, Matchen und dann doch wieder geghostet werden. Deshalb gibt es vermehrt Offline-Dating-Events, bei denen sich Singles in der echten Welt kennenlernen wollen. Anna Fastabend hat sich dieses Phänomen genauer angeschaut. Sie ist Redakteurin im Gesellschaftsteam der Wochentaz und sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Anna, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Sophie, ich freue mich auch, da zu sein.
Für deine Geschichte hast du dich gefragt, wie man heute als Single jemanden kennenlernt. Hast du den Code geknackt?
Schön wär's. Dann wäre ich jetzt vermutlich bald sehr reich.
Schade.
Ja, aber ja, so einfach ist es nicht.
Woran liegt das?
Es gibt unterschiedliche Probleme, warum es schwierig ist, jemanden kennenzulernen. Also einmal haben wir die Dating-Apps, die ja aus ganz vielen Gründen, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch dazu, es dann doch einem eben gar nicht so einfach machen, obwohl man das vermeintlich denkt, jemanden kennenzulernen. Und gleichzeitig wird es auch immer schwieriger, sag ich mal, realen oder echten Leben jemanden kennenzulernen. Das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Altersgruppe an. Ich habe eine Frau begleitet in Berlin, die 35 Jahre alt ist. Und ich würde sagen, so, ich sage mal, ab Ende 20 wird es etwas schwieriger, weil da auch so Möglichkeiten vielleicht nicht wegfallen, aber doch etwas weniger werden. Also einmal sind viele dann schon vergeben in diesem Alter. Dann gehen die Leute vielleicht nicht mehr ganz so oft auf Partys, vielleicht auch nicht mehr ganz so oft in die Kneipe. Beim Arbeiten ist es ja eh immer so ein bisschen risky. Die Freundeskreise haben sich verfestigt. Also die Gelegenheiten werden sozusagen weniger. Und noch ein weiteres Problem ist, dass man auf der Straße, also es ist eigentlich durch die Dating-Apps und aber auch dadurch, dass also sozusagen diese Möglichkeit gibt, man eigentlich oder viele sich auch gar nicht mehr so richtig trauen, einfach jemanden anzuquatschen. Das war ja schon immer irgendwie schwierig.
Ah,
aber
weil das macht man jetzt nur noch online.
Es ist, glaube ich, nochmal schwieriger geworden, weil es diese Möglichkeit gibt online und ja, weil auch, ja, zu Recht auch die Leute teilweise sensibilisiert sind, dass sie nicht einfach irgendwie jeden einfach so auf der Straße anquatschen können. Einmal hast du natürlich das Problem mit dem Korb, also das gab es ja auch schon immer. Dann hast du aber auch das Problem, dass die Person das vielleicht dann tatsächlich auch eher als übergriffig empfinden könnte und da herrscht einfach eine große Unsicherheit, habe ich gehört, auch auf den Recherchen.
Glaubst du denn jetzt, dass die Ära der Dating-Apps vorbei ist, wenn so viele davon genervt sind?
Jein. Das ist eine schwierige Frage. Da habe ich auch mich lange zu belesen. Es ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite gibt es so eine ganz dolle Tinder-Fatigue oder Fatigue, heißt es. Es gibt sozusagen auch so eine Art, es wird von Dating-Burnout zum Teil gesprochen.
Die Leute sind frustriert, sind genervt, sind müde, fühlen sich emotional leer, haben vielleicht haben viel geswiped, haben viele Nachrichten gefunden. Geschrieben,
ja.
Niemanden gefunden, haben sich dann vielleicht sehr, sehr oft zu einem ersten Date verabredet und da ist dann aber nicht so richtig was draus geworden. Das macht schon dann auch irgendwie hoffnungslos. Es gibt ja auch das Phänomen, dass Leute die Apps installieren, deinstallieren, wieder installieren, deinstallieren, von einer App zur nächsten hüpfen, mehrere parallel haben. So, das ist so das eine. Das Thema Ghosting ist ein großes Thema sozusagen, was ja auch immer passiert. Man schreibt eine Zeit lang, plötzlich ist die Person weg. So, also das ist so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so in unser Leben, hat so in unser Leben Einzug gehalten, dass die Leute sozusagen, oder das ist total, das ist, denke ich, sozusagen nach allem, was ich jetzt gelesen habe, das ist nicht mehr wegzudenken. Und es nutzen halt eben auch immer noch viele. Also das sind so zwei Dinge, die parallel stattfinden.
Trotzdem stagnieren die Zahlen aber.
Genau, also es ist auch, das ist nicht so einfach. Zum Teil gab es bei größeren Apps sinkende Zahlen von zahlenden Nutzerinnen. Das war mal so eine Nachricht. Dann ist es aber so, dass auch teilweise die Aktien etwas eingebrochen sind. Dann auch, dass teilweise Mitarbeiterinnen entlassen wurden. Das Konzept auch teilweise einfach umgeändert wird. Und ja, die sich jetzt auch überlegen müssen, wie gehen wir mit KI um? Wie halten wir die Leute auch so ein bisschen am Ball? Wie vielleicht schaffen wir es auch jetzt doch auch, ja, nicht jetzt auch mehr hin zu Erfolgen zu kommen? Weil irgendwann zunehmend verstehen die Nutzerinnen und Nutzer, was da passiert und dass sie natürlich auch durch das Gaming-Format, wie das sozusagen gestaltet ist, dass sie dann vielleicht da auch eher so an der Stange gehalten werden und vielleicht müssten die Apps jetzt mal liefern und das sind sozusagen gerade so Prozesse, die da stattfinden. Zum Beispiel, was interessant ist, das wurde jetzt kürzlich verkündet, dass Bumble, das ist ja auch eine von den größeren Apps, jetzt größtenteils diese Swipe-Funktion, ne, sozusagen, du verwischt ja immer die Person nach links oder rechts, je nachdem, ob du sie gut findest oder nicht. So, und die soll jetzt größtenteils wohl bis Ende des Jahres, soweit ich informiert bin, abgeschafft werden und durch einen KI-Assistenten namens Bee ersetzt werden. Keine Ahnung, was Bee dann kann, aber es soll sozusagen so eine andere Form auch von Vorauswahl stattfinden. Und auch bei Tinder sind solche Dinge auch im Gespräch.
Dann schlägt einem die KI vor, wen man jetzt zu daten hat.
Wahrscheinlich.
Ist also irgendwie gruselig, oder?
Es ist gruselig.
Aber deshalb kommen wir zum Offline-Dating.
Ja.
Darum ging es ja jetzt vor allem in deiner Geschichte.
Ja.
Du hast eine von vielen Singles begleitet, Reka. Wo wart ihr? Wo habt ihr euch rumgetrieben? Auf welchen Events?
Ja, also es war so, bei der Recherche, vielleicht ich hole noch mal so ein bisschen aus. Wir haben uns über einen Newsletter kennengelernt. Ich habe einen Aufruf gestartet, weil ich eben sozusagen bemerkt habe, dass in einer Großstadt wie Berlin es ganz viele Dating-Events gibt. Früher, kann ich mich noch dran erinnern, gab es sowas wie irgendwie Fischsucht Fahrrad oder irgendwie so riesen Single-Partys und das war aber sozusagen auch nicht meine Generation und ich habe mich immer gefragt, so irgendwie war das ganz weit weg.
Es war auch so uncool,
es war
oder?
Ganz uncool.
Ja.
Und es war so und dann wusste man irgendwie was von Speed-Dating und auch das kannte ich aus so einem sehr, eigentlich eine Tragikomödie von einem deutschen Regisseur, der heißt Shoppen, der Film. Oder Shopping. Auf jeden Fall, daher kannte ich Speed-Dating so. Und habe gedacht, das ist alles so seltsam und so weit weg. Genau, und dann ist mir überall bei Social Media, aber auch so durch irgendwelche Plakate in der Stadt aufgefallen, irgendwie tut sich da gerade was. Es gibt so plötzlich lauter so Dating-Events, die plötzlich so aus dem Boden sprießen. Und dann habe ich diesen Aufruf gestartet bei dem Newsletter und dann hat sich eben eine Frau bei mir gemeldet, die auch schon ein bisschen Erfahrung mit Offline-Dating hat und aber da auch noch Lust hatte, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und hat dann auch diese drei Dating-Events, zu der ich sie begleitet habe, hat sie dann ausgesucht.
Genau. Wo wart ihr? Ich bin ganz gespannt.
Also, wir waren zuerst bei einem Brettspieleabend, so würde ich es jetzt nennen, einer Game Night, in einem Coworking-Space in Köln. Und da war das so, dass die Singles, die dort waren, miteinander, also die wurden dann immer so zusammengewürfelt in neuen Konstellationen und haben so verschiedene so Party-Games gespielt. Sowas wie Tabu oder Puzzeln. Sie haben kleine Möbel von A nach B getragen, so im Wettlauf. Und also lauter so Spiele, die man eigentlich relativ schnell machen kann und ja, wo man sich sozusagen auf so einem ganz niedrigschwelligen Niveau kennenlernen kann. Und das war das erste Event, wo ich sie hinbegleitet habe. Das zweite war tatsächlich ein klassisches Speed-Dating-Event. Davon gibt es auch wieder wirklich ziemlich viele.
Wie viele Menschen sind denn da an so einem Abend?
33. Es ging nicht auf.
an dem Abend.
Ja, ja. Und das dritte.
Und dann sitzt man sich wirklich so gegenüber, hat ein paar Minuten Zeit.
Genau. Also ich weiß nicht, ob Speed-Dating immer eine feste Minutenzahl hat, aber in dem Fall waren es 4 Minuten.
Und dann wurde rotiert.
Und dann hat man 16 Männer und Frauen haben sich einmal miteinander, also sind einmal miteinander ins Gespräch gekommen.
Mhm. Das ist ja so viel mehr als so ein Online-Profil, wo man dann 4 Bilder hat und dann entscheiden muss, links oder rechts. Dann hat man wenigstens mal kurz.
Genau, also du hast einerseits natürlich eine verhältnismäßig begrenzte Auswahl, weil du hast in so einer Online-App natürlich so viel mehr Leute. Aber andererseits hast du da die Leute sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Du merkst, wie die reden, hast nicht nur vielleicht so eine Audioaufnahme, meinetwegen, das gibt's ja mittlerweile auch online. Ja, hast die auch so mal so gesehen, merkst du, ob es vibe. Es ist ja auch viel Gestik, Mimik. Es sind ja so auch so kleine Dinge, die eigentlich irgendwie ausschlaggebend sind dafür, ob man sich interessant findet oder nicht.
Total, ja. Und dann wart ihr noch bei einem wilderen Abend, oder?
Genau, und dann waren wir noch bei einem Abend, den ich vielleicht gar nicht unbedingt als klassisches Dating-Event bezeichnen würde, aber trotzdem ist der auch noch im Spektrum dessen, was so eine Art Dating-Events sind, wo Singles sich kennenlernen können. Wir waren bei einem Knutscheabend.
Ja, das heißt, man trifft sich und knutscht und kennt sich eigentlich nicht.
Genau, also es ist jetzt schon auch offen, man kann da mit Freundinnen und Freunden hingehen, man kann auch seine Partnerin und seinen Partner mitnehmen, aber es waren überwiegend Singles da. Oder Leute, die allein gekommen sind, vielleicht in offenen Beziehungen sind, in polyamoren Beziehungen. Ja, dann lernt man sich an diesem Abend kennen. Am Anfang, das geht so ganz smooth los, würde ich mal sagen, mit so Gruppenübungen, wo man vielleicht erstmal miteinander spricht, wo vielleicht auch erste Berührungen ausgetauscht werden, in einer, ja, irgendwie wohnzimmerartigen Atmosphäre. Dann so Stück für Stück wird man von den Organisatorinnen des Abends, wenn man denn möchte, das ist sozusagen auch wichtig, wenn man jemanden findet, mit dem man sich das vorstellen kann, in diese Knutsch-Situation hineingeführt.
Und hat Reka geknutscht?
Das verrate ich nicht.
Das, Cliffhanger?
Ist ein kleiner Cliffhanger, genau.
Okay, sehr gut. Das heißt, wer es wissen möchte, muss deinen Text in der Wochentaz lesen. Welches Event kam dir denn jetzt am effektivsten vor und was schätzt du das Potenzial von Offline-Dating? Was denkst du nach deiner Recherche?
Ja, also genau, bei effektiv habe ich oder denke ich jetzt spontan auch noch so an eine Kleinigkeit, die sozusagen vielleicht auch wichtig ist, bei all dem zu erwähnen. Wenn man sich mit Dating beschäftigt, dann muss man sich auch mit Eva Illouz beschäftigen, die sich ganz viel mit der spätmodernen Liebe beschäftigt hat und die sozusagen sagt über Dating-Apps, das sind eigentlich ökonomische Hoffnungsmaschinen. Und Reka sagt auch, auf so einer Dating-App ist es wie im Supermarkt. Das ist bei so einem Offline-Event schon anders. Also da hast du es schon, in dem Sinne ist es irgendwie etwas menschlicher. Ne? Du hast es Angesicht von Angesicht, du triffst jemanden. Und was ich interessant fand, manche machen da, also nutzen das auch, um Geld zu machen natürlich. Aber es gibt dann eben auch
die Organisatorinnen.
Mhm. Genau, also es gibt sozusagen welche, das ist für die ein Geschäftsmodell. Es gibt aber auch zum Beispiel so Events wie das Speed-Dating, quasi das ich mit meiner Protagonistin gemeinsam besucht habe. Und das basiert auf Spendenbasis. Und das ist echt eine Gruppe Freunde, die macht das sozusagen, weil sie selber gemerkt haben, hey, es ist super schwierig, halt jemanden kennenzulernen. Also du hast sozusagen diese beiden Dinge. Also einmal sozusagen ist es irgendwie auch eine weitere Form von Dating-Markt. Aber es ist auch so ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe, do-it-yourself, kleine Gruppen, man geht wieder raus, man ist nicht die ganze Zeit irgendwie am Handy. Und das ist irgendwie auch total schön. Und es ist auch wie so ein bisschen so eine Art sicherer Ort, weil manchmal man matcht mit jemandem, man trifft den irgendwo, ja, und da bist du aber in so einem bisschen geschützteren Raum. Vorher muss man sich anmelden, da sind dann die Leute. Genau, aber jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. Genau, du hast, glaube ich, gefragt, ob Offline-Dating sozusagen, ob ich glaube, dass das sozusagen eine Zukunft hat.
Richtig.
Ja, definitiv würde ich sagen. Das ist schon was, finde ich, eine gute Alternative ist zu Apps. Aber so, ich persönlich fände es auch ganz schön, wenn wir es schaffen könnten. Also auch nach der ganzen Recherche habe ich das gedacht, weil die Sehnsucht ist ja danach sozusagen so zwischenmenschlichen Begegnungen.
Nach Liebe.
Nach Liebe. Und sich vielleicht auch doch einfach auf der Straße mal ansprechen, respektvoll und angenehm. Also jetzt nicht anmachen, sondern ansprechen.
Das ist auch ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und aber vielleicht sich das auch mehr zu trauen. Aber ja, wie gesagt, respektvoll. Und das fände ich ehrlicherweise, das wäre jetzt so das, bei dem ich mir denke, das sollte sozusagen vielleicht wieder der nächste Schritt sein, dass man sozusagen da auch wieder hinkommt.
Sehr schön. Ich bin gespannt, ob du dann nächsten Sommer eine Geschichte vielleicht schreibst übers Ansprechen und wie weit wir da dann sind. Anna, danke, dass du da warst.
Sehr
und
gerne.
Ja, auf die Liebe.
Auf die Liebe.
Das war Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns mögt, teilt den Podcast doch mit Freunden und Familie. Ich sage danke an Daniel Fromm für den Schnitt. Und weise euch nochmal darauf hin, dass die Taz online keine Paywall hat. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahl ich. Der Link dazu steht in den Shownotes. Macht's gut und bis bald. Habe ich ein bisschen genuschelt. Läuft das? Ich gucke nochmal. Ja, gut. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Scheiße. Ah ja.
Wie gehen wir mit dem Wort Geas um? Also ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich das Wort Geas erklären muss.
Ah, okay.
Ich habe es auch so lange nicht mehr gemacht, weil ich im Urlaub war.
Gar nicht mehr drin.
Wir beide aufgeregt.
Okay.
Ja. Sag es doch genau so.
Okay.